Hallo lieber Thorsten.
Hallo lieber Alex, grüß dich. Folge 29 steht für jetzt an. Und kurzer Rückblick, wir hatten beim letzten Mal einen Gast dabei.
Ja, Purple Schulz.
War ein spannendes Interview, fand ich.
Super, ja.
Und um einen kleinen Spoiler auf Folge 29 zu machen, wir haben wieder einen Gast dabei.
Ja.
Also ihr dürft euch schon mal überraschen lassen, wann er kommt. Jetzt kommt er noch nicht, denn jetzt kommt erstmal unser üblicher Satz. Alex, drück aufs Knöpfchen, hätte ich gesagt.
Das tue ich doch gerne.
Hey, diesmal haben wir den Song aber so richtig in der Mitte erwischt. Woran liegt das nur?
Ja, wir hatten leichte technische Probleme. Irgendwie, wir wissen auch nicht genau. An der Kassette lag es wohl.
Ja, ja. Die TDK, wir nennen es ruhig beim Namen, das Kind. Aber gut, wir sind ja auch aus dem Jahr 87, da kann auch vielleicht mal technisch was nicht mehr ganz so funktionieren. Deshalb habt ihr jetzt Pepsi und Shirley. Ja, eigentlich mal nicht dieses übliche, was ist denn das und es dauert immer so ewig, sondern hey, endlich mal mittendrin statt nur dabei.
Genau, sofort erkannt, würde ich sagen. Heartache, sogar der Songtitel kam vor in dem
kurzen. Ja, genau, ein bisschen Heartache habe ich dann schon bekommen. Beim letzten Mal hatte ich Headache oder wie war das nochmal?
Ja, ja, stimmt.
Okay. Aber lass uns doch mal, bevor wir jetzt zu sehr über die technischen Probleme, die ja hoffentlich jetzt gelöst sind und bei den nächsten Songs nicht nochmal auftauchen.
Genau.
Wir hatten ja jetzt Pepsi und Shirley mit Heartache. Das war die erste Single von den beiden. Die zwei kennt man ja noch als Background-Sängerin von Wham, nur die haben sich ja dann aufgelöst und dann haben sie sich gesagt, hey, lass uns doch mal selber was machen und hatten dann auch durchaus richtig guten Erfolg.
Ja, kann man schon so sagen. Also in Deutschland in den Charts auf Platz 8 gelandet, in der Schweiz sogar auf Platz 2, in UK ebenso Platz 2, auch in Belgien, Finnland, Luxemburg und Niederlande.
Also Platz 2 haben sie gebucht.
Abonnement.
In UK lag es halt dummerweise daran, dass ein gewisser George Michael zu der Zeit gerade mit I Knew You Were Waiting auf Platz 1 war und sie nicht vorbeigelassen hat. Also ich finde, das war jetzt nicht gentlemanlike.
Nein, die mussten in Wartestellung verbleiben sozusagen. Ja.
Es war auch so, dass die Jungs von Stock Aitken Waterman auch da ihre Hände mit drin hatten, aber nicht als Producer, sondern in Anführungszeichen nur als Remixer. Und was ich noch ganz spannend finde oder lustig ist, es gab eine Kritik von Smash Hits über den Song.
Gemein.
Sag doch mal.
Soll ich zitieren?
Ja, gerne. Ja.
Es ist klar, dass die Mädchen singen können, aber der Song ist langweilig wie der Titel.
Naja, es war auf jeden Fall die erfolgreichste Single von Pepsi und Shirley in den Jahrescharts 87 in UK auf 24. Also von daher war das jetzt nicht ganz so schlecht. Und wir hatten ja über die beiden Mädels schon mal bei der zweiten Single, Goodbye Stranger, das auch aus dem Album All Right Now stammt, gesprochen. Deshalb hört dann lieber nochmal in Folge 22 Teil 2 rein. Was wir aber damals noch nicht erzählt haben, dass wie Shirley eigentlich mit Nachnamen heißt. Und das ist ein Namen, den man auch in der Musikszene kennt.
Genau, nämlich Kemp. Und das hängt damit zusammen, dass sie 1988 den Bassisten Martin Kemp von Spandau Ballet geheiratet hat. Die beiden haben auch zwei Kinder zusammen. Und da ist ihr der schöne kurze Name Kemp geblieben. Das hatte gewisse Vorteile. Also es war kürzer, aber man weiß ja nicht genau, wie Hollyman geschrieben wird, der ursprüngliche Mädchenname.
Ach so, meinst du,
der ist lustigerweise mit I nämlich geschrieben und jeder würde ihn wahrscheinlich mit Y so schreiben, gell?
Ja, hätte ich vielleicht auch, aber ja. Was noch schön ist, ich meine, wir haben ja gerade gesagt, dass George Michael die Platz 1 Position für Heartache verhindert hat. Was George Michael aber nicht verhindert hat, sondern was er sogar initiiert hat, war, dass Shirley, nachdem sie nämlich auch eine Info, die ich vorher gar nicht so hatte, er mit Andrew Ridgeley von Wham zusammen war, hat er nämlich den Liebespfeil Amor geschossen.
Ja, und hat eine Telefonnummer herausgerückt, nämlich eben vom Martin Kemp. Und so war er ein bisschen der Wegbereiter der Beziehung der beiden, könnte man sagen.
Doch, ja, ist doch schön.
Sie haben dann ja auch ein gemeinsames Album
auf. Also Martin Kemp und Shirley.
Genau, und Shirley. Ja, meine ich ja.
Wollte gerade sagen.
Also nicht nur die Love Story daheim, sondern auch noch im Studio gewissermaßen.
Ja. Und sie haben auch bei Masked Singer mitgemacht. Mhm. Also von daher scheint es eine musikalische Liebe auf allen Ebenen zu sein.
Ja, ist doch schön.
Jetzt lass uns doch mal schauen, wie unser Tape, hast du gespult?
Ich habe gespult.
Okay, das heißt, das ist jetzt für uns alle eine spannende Situation.
Genau,
das jetzt
mal
klappt.
Ja, hört sich gut an.
Auf TDK ist doch Verlass. Na, kommt noch was? Nee, jetzt nicht mehr. Aber wir lösen auf, wer es war. Es war
Level 42 mit Running in the Family.
Es war die Single nach ihrem Nummer 1 in Deutschland, Lessons in Love. Und bei Lessons in Love muss ich immer an unseren Gast Alex Gernand denken.
Ja.
In seinem Bus nach Lorette Mar. Aber das ist eine andere Geschichte. Da solltet ihr am besten nochmal in die Folge reinhören mit Alex, was er dazu erzählt. Der Song war, ja, dafür, dass es der Follow-up-Song war, durchaus auch erfolgreich. In Deutschland auf Platz 12, in Österreich ebenfalls. Die Schweiz hat es bis auf Platz 5 geschafft, UK Platz 6. Und spannend, immer wenn so ein paar, ich sage es mal Exoten, ne, aber Länder, die man so oft nicht nennt, Platz 1 in
Dänemark und Israel, ja. Also.
Das Video war ja auch noch so ein recht spezielles, aber es war auf jeden Fall für damals auch schon relativ aufwendig, ne, so ein bisschen, die haben so ein buntes Spielfeld gehabt, für mich hat das ein bisschen an Zauberwürfel erinnert, ja, auf so einer Scheibe, die sich gedreht hat, und mal waren die Bandmitglieder aktiv und mal inaktiv, also da hat einer auch richtig nachgedacht.
Die Single war zugleich auch der Titel des dazugehörigen Albums. Das war das 7. Studioalbum, Running in the Family, kam im März 87 raus. Hat auch gut funktioniert in den Charts, muss man schon sagen.
Vor allem in den Niederlanden, ne?
Ja, genau. Also Wahnsinn. Da hat es Platin gewonnen und alle 5 Singles waren in den Top 10 in den Niederlanden.
Ja. Mhm. Es gab auch noch eine Video-Collection, die hieß Family of 5, wegen wahrscheinlich eben der 5 Videos. Die gab es aber aus irgendwelchen Gründen nur exklusiv in UK und in Anbetracht des Erfolges in den Niederlanden hätte man das vielleicht auch woanders veröffentlichen sollen. Aber gut, hat man dann irgendwie nicht. Was vielleicht noch zu sagen ist, das war das letzte Album, wo noch die Goldbrüder mit dabei waren. Die sind dann leider ausgestiegen, oder was heißt leider, sind ausgestiegen, weil ihnen der Sound ein bisschen zu poppig war. Sie sind aber 94, also erst der Phil und dann 2006 der Boone, dann wieder zurückgekommen. Und ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, in der Folge, wo wir über Lessons in Love gesprochen haben, Folge 14, Teil 1, haben wir so ein bisschen erklärt, aber ich weiß nicht, ob noch alle wissen, wo der Name herkam.
Ja, der ist angelehnt an Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis. Darin wird ja die Frage aller Fragen beantwortet und die Antwort lautet 42. Also daher schon mal die Ziffer.
Also, wer nochmal ein bisschen posen will, was man so alles weiß aus der Literatur, und letztendlich der Musik kann dann nochmal hier entsprechend aufwarten. Ja, ansonsten, wir haben, wie gesagt, über die Band schon einiges erzählt. Deshalb hätte ich gesagt, machen wir da vielleicht dann auch schon wieder den Cut zum nächsten Künstler. Es gab vielleicht das als Absatz noch Live-Alben von ihnen im Zeitraum 2007 bis 17, sowie Best-ofs bis 22 kam das letzte Album raus. Also man kann von Level 42 einiges hören.
Ja.
Und jetzt bin ich gespannt, was wir hoffentlich hören.
Ja, auf jeden Fall. Oh, schön. Mochte ich.
Es klatscht jemand Applaus, dass die Kassette läuft. Ja, das ist eine riesengroße Nummer. Habe ich auch richtig gemocht. Aber auch da ist der Song leider etwas zu lang, deshalb wieder Playliste, da dürft ihr ihn dann in voller Länge entsprechend hören. Die Stimme nämlich, ne?
Von John Farnham, You're the Voice, das ist der Song und das war die erste Single aus dem Album Whispering Jack. Nummer 1 in Deutschland. Was haben wir anders erwartet? Also irgendwie John Farnham hat hier gut funktioniert, speziell jetzt auch in Schweden und Australien, dort auch die Nummer 1. Und in England immerhin Platz 6. Nur in den USA ein wenig abgekackt mit der 82.
Ja, Vorsicht, ne? Also, was ich bei dem Song ganz interessant fand, den hat John Farnan in der Form eigentlich gar nicht geschrieben, sondern hat ihn übernommen, mehr oder weniger. Mhm. Ich finde es interessant, weil einmal der Andy Quanta dabei ist. Das werden jetzt wahrscheinlich nicht alle wissen, außer sie sind Icehouse-Fans. Der war nämlich da eine Zeit lang Keyboarder. Wie man schon eher kennen könnte, ist der Chris Thompson. Der war bei Manfred Mann und hat auch Blinded by the Lights gesungen und noch der Keith Reed von Procol Harum. Ich finde die Geschichte, wie der Song entstanden ist, ganz interessant. Magst du mal erzählen,
ja,
wie das so kam?
Ja, das kann ich schon erzählen, ja. Es war im Endeffekt so ein bisschen so eine Reaktion auf die Anti-Atomkraft-Demonstrationen, die Mitte der 80er Jahre doch sehr stark und verbreitet waren. Der Chris Thompson hat tatsächlich ein bisschen das Ganze verschlafen und wollte in dem Song dann so ein bisschen die Reue darüber zum Ausdruck bringen, könnte man sagen.
Ja, beziehungsweise, ne, also er hat halt irgendwie wirklich, da, die wollten sich irgendwie treffen und er hat halt wirklich verpennt. Und
ja, ja.
Er hat halt, ich glaube, das Anliegen war ihm vor allem, weil er gerne persönlich dabei gewesen wäre, mhm, um einfach auch zu zeigen, dass nur persönliches Handeln eigentlich zu Veränderungen führt. Und es gab dann auch eben eine Aufnahme von ihm und er hat aber irgendwie das nie so ganz zu Ende geführt und war ja auch sich bei John Farnham nicht so ganz sicher, ob er da gerecht wird. Wir kommen da nochmal dazu, weil John Farnham hat eine Geschichte, über die, mhm, die wie gesagt, dann sprechen und Chris Thompson kannte die Stimme von John Farnham eigentlich nur so von vor 20 Jahren, also da hat sich schon ein bisschen was verändert und John Farnham hat dann den Song genommen. Ihm selber ging es damals gar nicht so gut, er war relativ hoch verschuldet, aber hat das Potenzial gesehen, hat ein bisschen was am Bass geändert und einen, mhm, Dudelsack eingebaut, was, ja, glaube ich, extremes Markenzeichen wurde. Mich hat das zum Beispiel auch so sehr an Mull of Kintyre von den Wings erinnert. Aber es gab ein Problem, bis es dann zum Erfolg wurde.
Ja, alle Labels sind diesen Weg nicht so ganz mitgegangen. Die haben es eigentlich immer abgelehnt. Sie haben sich an die Vorgeschichte von John Farnham ein wenig erinnert. Also er war früher als Johnny Farnham unterwegs und ja, da war er so ein bisschen verschrien als Teenie-Pop-Idol, ja, so würde ich es mal nennen.
Genau. Ja, wobei, wenn man das jetzt mit heute vergleicht, ist es eigentlich ein Witz. Ne? Es gibt ja diverse Künstler, die, also hier Justin Timberlake, der war ja das eigentlich auch. Ne? Er war ja da, ja. Ne? Disney Club dann irgendwie als Boybrand-Mitglied, trotzdem jetzt extrem groß. Naja, auf jeden Fall, du hast es richtig gesagt, ne? Irgendwie hat jeder so ein bisschen Angst, das anzufassen und dann ist das Song dann doch nur in Anführungszeichen auf dem kleinen Label des Managers, auf Wheatley Records gekommen. Ja, war aber positiv für das kleine Label, ne? Wenn man die Charts dann,
ja,
betrachtet.
7 Wochen auf Platz 1 in Australien. Der Song hat dann den ARIA Music Award als Single of the Year 1987 auch gewonnen. Also wirklich, es war ein richtig großes Teil.
Ja, ja. Es gab dann auch später noch eine Live-Version von Heart, die ja auch nicht gerade unbekannt sind, die auch in den Charts war. Parson hat das auch nochmal mit Chris Thompson sogar aufgenommen. Es wurde in Filmen benutzt, GTA war es mit dabei, die Telekom hat den Song sogar auch benutzt und Frau Fischer, die Helene, hat ihn 2014 bei ihrer Farbenspieltour gesungen. Und weil wir ja gerade schon, oder du gerade schon von den Superlativen gesprochen hast, das Album Whispering Jack, ne, das rauskam, das hat in den Charts, außer in den USA, eigentlich auch sehr gut funktioniert. Vor allem eben in Schweden auf Platz 1 und in Australien. Und in Australien, da muss man, glaube ich,
ja,
nochmal drauf eingehen.
Wahnsinn,
ne? Weil das
Wahnsinn.
Ist heftig.
Da hat das Album 24 Mal Platin abgeräumt. Und das entspricht etwa 1,7 Millionen verkauften Einheiten. Und das damals war Australien mit einer Einwohnerzahl von 16 Millionen, also noch vergleichsweise klein. Es ist auch immer noch nicht, es ist ein riesiger Kontinent, aber sie haben jetzt halt doppelt so viele Einwohner inzwischen. Aber damals waren es nur 16 Millionen. Da hat also jeder Zehnte, ein bisschen mehr sogar, sich das Album gekauft.
Ja,
gell?
Also das konnte man im wahrsten Sinne des Wortes abzählen. Und es war damit auch die dritthäufig verkaufteste Album in Australien, beziehungsweise das meistverkaufte Album eines australischen Künstlers. Und ich könnte mir vorstellen, das könnte auch noch ein paar Jahre Ein paar Jahre halten dieser Rekord. Es gab noch weitere Singles.
Genau, nämlich Pressure Down, in Deutschland immerhin auf 32, A Touch of Paradises und Reasons kam noch raus. Was aber lustig ist, weil wir gerade vom australischen Künstler gesprochen haben, John Farnham ist gar nicht ursprünglich Australier.
Er
ist
ja kommt wirklich, eigentlich aus UK, ne?
Genau, in der Grafschaft Essex geboren, 1949. Aber die Familie ist zehn Jahre alt war, nach Australien ausgewandert. Und insofern hat er schnell die Aussie-Staatsbürger sozusagen bekommen. Also ja.
Ja, und war dann eben von 67 bis Mitte der 70er eben das, was wir schon gesagt haben, große Teen-Pop-Idol als Johnny Farnham und hatte dann auch mit lustiger Titel, finde ich, Sadie the Cleaning Lady 1967.
Das war deren Putzfrau halt.
Ja, die Sadie. Und ja, also er war richtig erfolgreich damit schon, hat irgendwie auch in den 60er Jahren dann schon Rekord aufgestellt mit den meisten Alben oder Singles besser in dem Fall gesagt. Und vielleicht noch erwähnenswert, weil er sonst eigentlich als Solokünstler bekannt ist. Ja. Er war aber eine Zeit lang nicht Solokünstler.
Genau, von 82 bis 85 war er der Frontmann der Little River Band, damals als Ersatz für den Glenn Shorrock. Und hat sich auch dort gut geschlagen, würde ich sagen.
Ja. Und er hat es geschafft, etwas, was sonst nur Sir Cliff Richard in UK geschafft hat. Er war der einzige Künstler in Australien, der es geschafft hat, 5 Jahrzehnte lang eine Nummer 1 Platte in den australischen Charts, also von 1960 bis in die 2000er Jahre zu haben. Und ja, muss man einfach mal sagen, Hut ab.
Hut ab, ne? Ja, definitiv. Das hat er auch ein bisschen ausgestrahlt. Also er hatte wirklich ein gutes Standing bei anderen großen Künstlern. Also ist zum Beispiel mit Stevie Nicks und Lionel Richie auf Tournee gegangen. Oder hat gemeinsame Alben gemacht mit Tom Jones, 2005 war das, mit Olivia Newton-John gleich mehrfach. Also er war eine Persönlichkeit, ja.
Ja, das hat auch dazu geführt, dass er, bei den Ehrungen muss man ja auch so ein bisschen, also positiv schmunzeln, finde ich, er wurde der Australier des Jahres 1987.
Das als Brite.
Und ja, ist er schon,
er war eingebürgert.
Er wollte gerade sagen, der ist ja schon echt dann irgendwie Aussie gewesen. Und bevor Michael Jackson King of Pop wurde, war er das eigentlich.
Ja, tatsächlich, also mehrere Jahre hintereinander, also halt eine extra Auszeichnung für australische Künstler. King of Pop nannte sich das dann von 69 bis 74.
Ja. Ja,
also, er hat sich festgehalten auf dem Thron, würde ich sagen.
Also von daher geht es und er ist auch seit 1996 Officer of the Order of Australia. Also von daher, also ne, mehr australisch geht eigentlich nicht mehr. Vielleicht sollten wir nochmal auf den Knopf drücken, denn wir haben noch ein relativ straffes Programm.
Machen wir.
Auch eine sehr schöne Nummer, die meines Erachtens so ein bisschen
unterm Radar
ein bisschen in die Versenkung verschwunden ist.
Schön, ja? Genau.
Someday
von Glass Tiger. Auch 1986 rausgekommen, war schon die dritte Single aus deren ersten Album. In den Charts in Deutschland immerhin Platz 26, ist allerdings erst im März 87 eingestiegen. Das passt ja zu unserem Zeitraum, den wir gerade
mit dem Tape ganz heiß sozusagen, ganz frisch aufgenommen.
In den USA Platz 7 und in Kanada Platz 14, auch das hat für Gold gereicht.
Ja. Interessant ist, dass ein gewisser Jim Wellens mitgeschrieben hat. Jetzt denken viele, Jim Wellens, wo kenne ich den her? Der ist unter anderem Co-Songwriter für Bryan Adams gewesen, hat also zum Beispiel Run to You mitgeschrieben und war auch an einer nicht gerade unerfolgreichen Nummer von Heart entsprechend beteiligt mit What About Love. Also das heißt, da waren gute Songwriter-Gene mit beteiligt, was dann auch dazu geführt hat, dass die Single auch einen Preis abgeräumt hat.
Ja, nämlich den Juno Award in Kanada als Single of the Year 1987.
Und nebenbei in Deutschland war Someday die erfolgreichste Single, also was den Chartpeak betrifft, der Band in Deutschland. Also wir haben hier so die Nummer von Glass Tiger für Deutschland dabei. Lass mal ein bisschen über das Album nochmal sprechen.
Genau, das war ja das Debütalbum The Thin Red Line, im Juni 86 erschienen, hat auch recht gut in den Charts funktioniert, in Deutschland Platz 41, USA 27, Kanada man muss dazu sagen, daher kommt die Band, Platz 3 im Peak und 4-mal Platin fürs Album. War 67 Wochen in den Top 100 dort.
Ja, hat auch 5 Singles zu bieten gehabt. Die erste war die Don't Forget Me, die in Deutschland auf 32 war. Dann kam noch die Thin Red Line, dann eben die Someday, You Are What I Look For und I Will Be There. Sehr romantisch anhauchende Titel, hätte ich jetzt so mal formuliert. Was ein bisschen schade ist, und es gab dann auch, vielleicht war das auch so ein bisschen der Grund, dass sie danach auch nicht mehr so auf diesem Zenit waren. Die Kritiker haben sie so eigentlich ja positiv mit Duran Duran verglichen, aber es gab auch so die Sätze, dass ja. So irgendwie müssen sie musikalisch noch so ihren Weg finden und
das Album wäre uneinheitlich, ja. Also weil halt einfach doch sehr unterschiedliche Songs drauf waren. Aber das ist für mich auch immer eine Auszeichnung. Also sagt was über die Bandbreite
aus. Bandbreite, ja, genau. Naja, und muss man auch sagen, ne, in Kanada, es war dann auch gab auch da den Juno Award für das Album des Jahres 86, die Most Promising Group. Und sie haben es auch in Kanada, was die Single betrifft, auch geschafft, auch was Besonderes zu schaffen. Ne?
Ja, da auch 2-mal den Juno Award als Single of the Year insgesamt hintereinander.
Und das Besondere war, dass es das zum ersten Mal mit 2 Songs aus dem gleichen Album war. Ne? Also es war die Don't Forget Me, When I'm Gone, so muss es glaube ich heißen.
Genau,
ne?
Genau.
Ja. Bei Don't habe ich immer Don't You
im Kopf. Simple Minds irgendwie, gell?
Ja, das aber ist tatsächlich.
Don't Forget Me,
when steckt I'm bei gone. Mir auch so drin.
So muss man sagen, ja.
Ja, die Band, du hast es schon gesagt, kommt aus Kanada, aber hatte eigentlich erst einen ganz anderen Namen.
Ja, da würde man mutmaßen, sie kämen aus Japan. Sie hießen am Anfang, gegründet 1980 eben, hießen sie Tokyo. Und 86 sind sie erst auf Glass Tiger umgestiegen. Und haben da ihre allererste Single mit Bryan Adams zusammen gemacht.
Genau, das war die Don't Forget Me When I'm Gone, die auch auf Platz 1 in Kanada und USA entsprechend auf Platz 2 war. Und dann gab es noch 2 weitere Alben, das Diamond Sun 88 und Simple Mission 91. Dann haben sie erstmal eine kleine Pause ab 93 eingelegt.
Genau, wollten sich einfach anderen Projekten widmen, ist ja auch völlig in Ordnung, und haben dann aber 2003, 10 Jahre später, gesagt, hey, lass es mal probieren, wir machen eine Neuformation sozusagen unserer Band, haben sich einen neuen Drummer geholt und gingen auch wieder auf Tournee. Auf mehrere Tourneen, muss man sogar sagen. Also unter anderem war es dann 2012, dass sie auch mal mit Roxette durch Kanada getourt sind.
Ja. Haben dann auch neue Songs veröffentlicht. Also es gab zum Beispiel noch eine EP, die heißt 33. Wieso heißt die 33? Sind da 33 Songs drauf? Nein, die erschien 2019. Und wenn man mathematisch mitrechnet, kann man sagen, von 1986 bis 2019 sind es 33 Jahre.
Ja, so das, einfach ist es, ja.
Das war das Geheimnis. Und sie haben auch jetzt 2025 nochmal eine neue Single rausgebracht, ne? Kanada's Song.
Genau, also echte Patrioten, würde ich mal sagen. Da weiß ich jetzt, ich muss mal reinhören, ganz dringend, um mal einen Vergleich zu haben, also mit ihren früheren Werken und
also heute ist. Also ich kann es nur empfehlen, also ich gebe zu, ich habe auch nochmal ein paar ältere Songs reingehört, weil neben Bryan Adams gab es auch ein Duett mit Rod Stewart.
Ja.
My Town. Und das finde ich auch extrem hörenswert. Vielleicht machen wir das auch als Hörtipp.
Gute Idee, finde ich gut.
Aber jetzt lass mal gucken, was wir denn. Die Kassette macht gut mit, ne?
Ja, ich bin froh.
Oh, ist nicht zu früh am Abend.
Das Gefühl, dich nie vergaß, denn ich sehe in dein Herz das Glas.
Also da kam noch ein Uhu, glaube ich, hinterher.
Ja, ich darf ja immer nicht zu lang,
hast ja recht. Und das war?
Herz aus Glas von der Münchner Freiheit.
Und bevor jetzt wieder wir haben ja am Anfang schon gespoilert, dass wir wieder einen Gast zu Gast haben. Das ist jetzt nicht so ganz toll formuliert. Wir haben Michael Kunzi von der Münchner Freiheit bei uns dabei. Und der wird uns jetzt ein bisschen was zu Herz aus Glas erzählen.
Wunderbar.
Ja, Michael Kunzi von der Münchner Freiheit haben wir heute bei uns am Mikrofon. der uns gerne ein paar Sachen zu dem Song Herz aus Glas erzählen kann und erzählen wird. Hallo Michael.
Hallo Thorsten. Hallo Alex. Grüßt euch.
Hallo Michael.
Ja, wir hatten jetzt eben bei uns auf unserer Kassette den Song Herz aus Glas. Was war denn so der Gedanke zu diesem Song, der euch inspiriert hat?
Nun, ich muss dazu sagen, dass wir eigentlich zu der Zeit damals in den 80ern unsere Songs immer erst mit Englisch, also in englischen, mit englischer Stimme aufgenommen haben, um einfach nur eine Phonetik zu haben, quasi, wie der Song klingen soll, weil wir in allererster Linie auf die Melodien geachtet haben. Und dann ist eigentlich, es hat man sich hingesetzt vor ein leeres Blatt Papier und hat dann angefangen, einfach zu diesem Song ein Thema zu finden. Und da muss man natürlich auch sagen, ist das Herz aus Glas. Das kam zustande, weil der Song so eigentlich ein Balladesque ist. Und ich glaube, Stefan hatte da die Idee, einfach erstmal übers Herz und die Liebe ins Spiel zu bringen und die Durchsichtigkeit. Und so hat sie halt einfach beim Schreiben, hat sich das so ergeben. Einfach ein Wort gibt das andere und insofern ist der Text entstanden.
Aber weil du gerade gesagt hast, ihr fangt mit Englisch an aufgrund der Phonetik. Ja. Es gibt ja eine englische Version davon, ne? Play It Cool.
Richtig, heißt aber die hieß dann auch noch nicht Play It Cool.
Okay, das heißt also, ihr hattet sozusagen einen ganz anderen Text, der dann erst Deutsch und dann Englisch wurde.
Naja, du, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, wie Yesterday von Paul McCartney entstanden ist. Der hat auch als Original erstmal Scrambled Eggs gehabt, irgendwie.
Okay.
Als Yesterday und als Wortfüller, als Textfüller. Und um erstmal sich komplett auf die Musik zu konzentrieren, weil wir einfach mehr von der Musik kommen und weniger vom Text, hat man einfach so gearbeitet damals. Es war allgemeingültig, weil wir ja auch aus den 70er Jahren schon mit englischen Texten, jeder für sich in anderen Bands gearbeitet hat. Und das war jetzt eigentlich, war Englisch für uns in der Popmusik immer die Muttersprache. Muss man einfach so sagen.
Sag mal, was uns noch aufgefallen ist, es gibt ja zwei verschiedene Versionen. Das ist normalerweise nicht unüblich, eine Album- und eine Single-Version. Normalerweise ist aber ja eigentlich die Album-Version die längere und man hat daraus den Single-Edit mehr oder weniger gekürzt. Bei Herz aus Glas ist es so, was ich zumindest festgestellt habe, eigentlich anders, weil die Single-Version hat ja nochmal einen etwas anderen Beginn, ne? Mit den ganzen Chorgesängen und so weiter.
Da geht es gleich mit dem Refrain eigentlich los in der Single-Version, soweit ich mich erinnern kann. Es ist ja nicht erst vorgestern passiert, aber das geht ja mit dem Refrain eigentlich los. Aber du, ich bin da jetzt gerade überfragt.
Ich habe die Alben von euch und es gibt ja, wenn man dann auch im Streaming guckt, weil wir bilden ja unsere Kassetten auch immer nochmal als Playlist ab und da kam ich so ein bisschen drauf, was nehme ich denn? Nehme ich die offizielle Single-Version, die nehme ich 3 Minuten 27 dauert und eben mit dem Chorgesang, also ne, so ein bisschen Beach Boys, ELO fast so ein bisschen in die Richtung gehend. Oder die, ich sage jetzt mal, Albumversion, die nämlich nur 3 Minuten 9 ist. Und da hast du recht, da geht es dann gleich entsprechend los. Also deshalb fand ich das nur sehr interessant, aber es beruhigt mich, dass selbst du auch nicht mehr ganz genau.
Ja, es ist verrückt. Ich meine, ich spiele den Titel bestimmt jetzt dann zum 2000. Mal auf der Bühne und wir haben offensichtlich auf der Bühne eine eigene Version. Und wenn du das seit über 40 Jahren auf der Bühne spielst, dann kannst du dich manchmal auch nicht mehr an die Originalversion auf Platte erinnern.
Alles gut, ich fand es interessant.
Das ist wirklich jetzt, ja, ich finde es selber lustig, aber es ist tatsächlich so, wir hören tatsächlich dann nicht mehr unbedingt unsere Erstveröffentlichungen an. Das ergibt sich dann manchmal, wenn man Videos sieht, aber es ist halt jetzt schon eine Weile her. Ne?
Ja, absolut. Und du hast es ja richtig gesagt, für live hat man ja dann immer nochmal eine eigene Version, die dann auch einfach nochmal...
Die ist bei mir manifestiert, also die habe ich im Kopf und deswegen weiß ich, weil das ja die dritte Version ist, deswegen weiß ich auch gar nicht mehr genau, wo sich jetzt die Single-Version von der Album-Version unterscheidet. Ich weiß nur eins, was wir damals oft machen mussten, ist natürlich fürs Fernsehen immer ein Edit zu machen und das Erste, was meistens in einem Lied dran glauben musste, war das Gitarrensolo. Ja. Weil das ist witzig, das war immer in den Single-Cut, hat man einfach gedacht, okay, man lässt den Refrain auf jeden Fall so oft, wie er da ist. Und wenn man etwas wegschneidet, dann entweder das Gitarren-Solo oder dann vielleicht noch ein C-Teil, wenn man kürzen musste, weil irgendwie musste man eben auf diese 3 Minuten kommen.
Ja, inzwischen sind es ja wieder fast nur noch 2 Minuten, ne? Also inzwischen gibt es gar keine Gitarren-Solos mehr und eigentlich nur noch Chorus.
Sowieso nicht. Ja. Also wichtig ist ja nicht, dass der Chorus vielleicht jetzt schon am Anfang kommt und dann vielleicht ein bisschen Strophe, die meistens mit den gleichen Harmonien bestückt ist und dann so oft wie möglich die Hook. Das, so ist heute Musik und du hast recht, nach 2 Minuten ist das Ding durch, weil da gibt es auch nichts mehr zu sagen. Ne?
Sag mal, ihr wart ja mit der Nummer auch bei ein paar Auftritten. Also wir haben zum Beispiel gesehen, ihr wart bei Wetten, dass, ihr wart bei der ZDF-Hitparade, Peters Popshow. Ist dir da irgendwas besonders in Erinnerung geblieben? Also gerade sowas vielleicht wie Wetten, dass, weil das ja doch eigentlich die große, auch damals noch mit Frank Elstner, ja, die große Familiensendung war.
Die große Familiensendung, ja. Ich weiß auf jeden Fall eins, ich habe das gerade eben auch nochmal entdeckt, weil ich ein bisschen geschaut habe, bevor wir jetzt das Interview führen. Wir waren mit dem Titel auch haben wir unsere Berolina erhalten, 1987. Die hat der Thomas Gottschalk damals moderiert. Und die Berolina, die wurde ja nur einmal verliehen eigentlich, in einem Jahr. Das war 1987, da haben wir die erhalten. Danach wurde aus der Berolina der Echo.
Ah, das ist eine Info, die hatte ich auch noch nicht.
Ja. Also die Berolina war der Vorgänger vom Echo und die haben wir damals
erhalten. Würde ich sagen.
Ja, danke. Schade, dass ich selber die Berolina nicht habe. Also wir haben unsere wertvollen Band, die wir damals gesammelt haben, wurden immer in Champagner-Einheiten versteigert oder ersteigert.
Okay.
Und da war es halt einfach so, dem einen war die wichtig, dem anderen war die wichtig und je nachdem, wer am meisten mitgeboten hat, desto teurer wurde die. Und ich weiß, Berolina, die war richtig teuer. Ich glaube, die steht auf dem Kaminsims von Stefan und das hat ihn richtig viel Kisten Champagner gekostet. Also soweit
das. Ist ja auch umgekehrt positiv, hattet ihr ein bisschen Spaß, denke ich mal, auch dann dabei.
Ah ja, die wurden dann im Laufe der Jahre dann auch vernichtet, ja, natürlich.
Sehr schön, sehr gut. Sag mal, beim Album Traumziel, da habt ihr auch mit einem einem Team zusammengearbeitet, das bei Alex und mir auch immer zu öfter schon vorgekommen ist, hier um Hubert Kemmler, genau. Armand Volker und so weiter, ne? Das Who is Who damals.
Ja, das liegt einfach daran, dass wir da, also wir waren ja hier in München vor Ort und mit Manny, also Armand Volker, Manny ist so der Spitzname gewesen, der hat eigentlich beim Cretou angefangen, bei Michael Cretou und daher auch die Verbindung zu Hubert Kemmler und der Armand Volker hat eigentlich einen sehr geilen Sound in den 80er Jahren mitkreiert, muss man einfach sagen. Also bei der Münchner Freiheit extrem die Chöre, wir haben ja bis zu 60, 70 Gesangsspuren aufgenommen von manchen Chören und der Stefan hat sich da gevierfacht oder gefünffacht seine Stimme zum Teil im Studio. Das wurde wirklich ganz extrem betrieben und er hat das so breit gefächert, der Manny. Das war fantastisch. Also die Produktionsart, die er mit erfunden hat, hat eben auch den Erfolg ausgemacht. Also das war ja unfassbar radiotauglich. Und wenn du dir die Produktion heute anhörst, die können nach wie vor bestehen zu den heutigen Produktionen, die es heute so gibt. Ich meine, heute machst du viel im Computer, da kannst du mit der Stimme ganz andere Dinge anstellen. Aber das ist ja damals alles noch richtig auf Band aufgenommen worden und war natürlich extrem viel Arbeit und Konzentration. Und der Hubert, der hatte auch irgendwie so in unserem, der war ja auch in diesem Kreis. Letztendlich hat der Manny auch den Armand Volker, den Hubert produziert. Und Hubert hat auch manchmal die eine oder andere Textzeile mitkomponiert. Man war eben damals in München in so einem, Produktionsgemeinschaft. Ja, in einer Blase. Und wir waren dann auch abends mal zusammen weg in den gleichen Diskotheken, im P1 und keine Ahnung. Man war einfach so geschätzte Kollegen untereinander. Und ihr wisst ja sicher auch, dass Queen ja auch Anfang der 80er Jahre extrem viel in München waren. Und das hat natürlich die Stadt extrem befruchtet. Auch gerade die Ära Queen. Und München war damals nun mal auch durch Giorgio Moroder und eben Queen eine absolut angesagte Produktionsstätte in Deutschland.
Ja,
oder auch sogar europaweit, kann man sagen.
Aber du hast recht, der Sound ist immer noch, obwohl er jetzt schon fast 40 Jahre auf dem Buckel hat, wirklich immer noch zeitlos. im positiven Sinne.
Kann man so sagen, ja. Also ich würde sagen, du kannst es heute immer noch auflegen und es hat einfach, ja, das klingt einfach noch High Fidelity. Ja. Also die Musik von heute klingt soundtechnisch nicht besser. Es gibt andere Sounds natürlich, aber es ist nicht besser geworden unbedingt. Ich meine, manche schwören ja sogar eher auf Lost Tapes, auf Bänder, als auf irgendwelche Einsen und Nullen von irgendeinem USB-Stick.
Ist nun mal die so, Diskussion, ne? Zwischen ja. analog und digitalen Aufnahmen. Genau. Ja, hast du schon recht. Manche digitalen Aufnahmen werden ja extra mit irgendwelchen Plugins analog gemacht, damit sie so klingen, als ob irgendwie ein Band...
Genau, ich habe sowas... Ich habe auch sowas in meinem Rechner, Saturator und weiß der Teufel, was sie so pseudomäßig das darstellen. Man kann es natürlich aber heutzutage auch nach wie vor nochmal richtig auf ein schönes, breites Band drauf spielen, zu mastern. Das machen auch manche. Es gibt viele Wege, aber die Musik muss eben auch gut sein und nicht nur die Produktion. Und das ist nun mal eben auch so. Und damals haben wir eben solche Songs komponiert mit Refrain, mit einem Intro, mit einer Strophe, mit einer Bridge, bevor es in den Refrain geht. Und wie ihr gerade vorhin schon gesagt habt, oft ist heutzutage ein Titel nur noch eigentlich eine Hookline und zwischendrin so ein B-Teil, der eigentlich die gleichen Harmonien hat, sodass möglichst wenig sich verändert im Lied. Ne?
Ja. Das ist schon so. Deshalb umso schöner, dass wir die noch auf Kassette haben und dass wir dich vor allem jetzt auch am Mikro haben. Aber gib doch mal einen kurzen Ausblick nochmal. Ihr seid jetzt aktuell auch auf Tour. Ihr tourt also noch. Seid ihr auch irgendwann mal vielleicht wieder im Studio? Gibt es irgendwann vielleicht sogar noch mal ein Album von euch?
Es ist tatsächlich so, dass wir eine ganze Menge neues Material haben, aber jetzt nicht neu in dem Sinne von seit den letzten Monaten, sondern wir sammeln permanent. Aber wir haben jetzt eben auch gerade eigentlich so ein bisschen das Problem, unser Drummer, der Renny, der ist seit längerem nicht ganz so fit. Wir können jetzt gerade nicht durchstarten und es ist auch die Richtung... Weißt du, wenn du so Titel hast, es wird nicht einfacher, wenn du 40 Jahre und noch länger zusammenarbeitest, da verändern sich eben auch die Geschmäcker und die Münchner Freiheit bedienen dann doch einen Geschmack. Mhm. Und dass du einen Song hast, den alle fünf gleichermaßen gut finden, das ist inzwischen so viel schwieriger, als es in den 80er Jahren war, weil es ist schon so viel gesagt worden, es ist schon so viel komponiert worden, man will sich nicht wiederholen und das sind alles Hürden, die man überwinden muss. Insofern, wir haben circa 8 bis 10 Titel bei uns in der Schatulle, aber wir lassen sie noch nicht raus, okay, weil wir noch nicht endgültig davon überzeugt sind, weil wir uns selber, glaube ich, die größten Kritiker sind.
Aber ist ja schon mal eine gute Hoffnung, dass da vielleicht doch nochmal irgendwann die Schatulle geöffnet wird.
Ja, wie gesagt, die Messlatte ist eben verdammt hoch. Was kann man denn noch bringen nach dem, was man gebracht hat schon in der Vergangenheit? Aber wir sind dran. Es ist aber auch eine große Freude für uns, dass wir nach wie vor, was uns einfach auch Spaß macht und wo wir uns alle fünf noch gut verstehen, ist einfach zusammen auf die Bühne zu gehen und unser Programm zu spielen und zu sehen, wie die Leute auch gerade unsere alten Hits feiern. Da kommen ja inzwischen zu uns auch 50, 60-Jährige. Und die sind dann einfach nochmal richtig jung. Du siehst das in ihren Gesichtern, die Nostalgie, die Freude. Und das genießen wir genauso, muss ich auch sagen.
Super.
Deswegen sind wir auch gerne unterwegs. Also das ist überhaupt kein Problem für uns. Vielleicht nicht mehr so viel Konzerte hintereinander mit etwas mehr Pausen, aber das macht noch Spaß.
Also man kann euch auf jeden Fall sehen, das haben wir bei uns auch entsprechend dann drin, dass man nochmal sieht, wo ihr dann unterwegs seid.
Wunderbar, danke schön.
Und von daher herzlichen Dank, würde ich sagen, von unserer Seite, Michael.
Ja, vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Und
sehr gerne.
Und ich freue mich, wenn ich den hören kann.
Ja, ne? Und kleiner Spoiler, wir haben noch ein paar Kassetten, wo auch nochmal Münchner Freiheit drauf ist. Also wundert dich nicht, wenn wir dich nochmal kontaktieren.
Ja, kannst du gerne machen, wenn ich mich dann genug vorbereiten kann. Aber wie ihr seht, seid ihr meistens besser vorbereitet als ich.
Alles gut.
weil ihr die Titel vielleicht sogar noch besser im Ohr habt, als ich die, also im Original meine ich jetzt. Ne? Also
ja, aber
sensationell.
Alles gut.
Ja, hat doch wunderbar geklappt.
Dankeschön. Ja,
freut mich auch.
Danke.
Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.
Ja, das war das Gespräch mit Michael Kunzi. Wir haben ja schon gesagt, sie sind aktuell auf Tour. Also wäre noch mal ein bisschen Herz aus Glas und ohne dich. Und vor allem bei Herz aus Glas noch mal hören wir, welche Version jetzt wirklich auch live gespielt wird. Dem empfehlen wir oder beziehungsweise haben wir bei uns auch auf unserer Website unsere Tour-Tipps für unsere 80er-Jahre-Künstler und da solltet ihr auch entsprechend die Münchner Freiheit dann nochmal finden.
Ja.
Und jetzt hast du hoffentlich den Anfang gefunden.
Ja, das ist mir siebenteils eingefallen. Spulen ist auch noch wichtig.
Da war doch noch was. Was mache ich eigentlich hier? The Right Thing machst du.
Ja, hab ich. Schön.
Einfach rot.
Genau.
Ja, tanzt schon wieder der Alex, das sehe nur ich, aber...
Ja, manchmal reißt es mich ein wenig mit.
Gute
Simply Moves. Red haben wir da gehabt, einfach rot, ja. Mit The Right Thing. War veröffentlicht im Februar 87, war die erste Single aus dem zweiten Studioalbum Man and Woman. In den Charts die Single mit Platz 27 in Deutschland, in UK Platz 11. Und es gab mal wieder so ein bisschen die Holländer oder Benelux-Staaten. Da ist es richtig durchgestartet mit bis auf Platz 4.
Ja, es war insgesamt auch eigentlich die, oder leider eigentlich die einzige Single in den Charts aus dem Album. Und generell, wenn man denkt, so in Deutschland hat Simply Red so richtig abgeräumt. Nee, in den 80ern noch gar nicht. Das kam dann eigentlich erst so in den 90ern. Und vielleicht sollten wir auch, weil wir gerade schon gesagt haben, Simply Red einfach rot, mal kurz auf die Band wirklich gleich eingehen. Ne? Also gegründet 84 von dem Mann mit den roten Haaren.
Genau, Mick Hucknall. Also der hat sozusagen seine roten Haare ein bisschen zum Anlass genommen. Also, er hatte schon zu Schulzeiten den Spitznamen Red. Und dann hat er gemeint, ja, okay, irgendwas mit Red sollte schon auch im Namen vorkommen. Aber am Anfang waren sie sich tatsächlich noch ein bisschen uneinig. Also haben erste Konzerte gegeben mit verschiedensten Namen. World Service oder Red and the Dancing Dead. Oder Just Red. Erst dann wurde irgendwann mal Simply Red zum richtigen Bandnamen.
Ja, weil das muss man vielleicht auch noch kurz erwähnen. Mick Hucknall ist ein riesengroßer Fan von Manchester United und die haben die Vereinsfarben rot, nicht genau. Wie die Cities in blau. Ja, ganz wichtig. Und als er dann irgendwann mal bei Vertragsverhandlungen saß, war so das Gespräch, wie heißt denn die Band eigentlich? Und da hat er so überlegt, ja, wie ist denn so sein Spitzname? Und da hat er gemeint, ja, also beziehungsweise kam im Kopf, ja, ist eigentlich rot. Und dann hat er gemeint, Simply Red. Und da hat dann irgendjemand bei der Plattenfirma gedacht, ach so, das ist der Name. Und so kam dann Simply, das ist zumindest die Story.
Die Story, dazu, ja. Ne? Und er hat ja wirklich so auseinandergesprochen, Simply Red. Gell? Aber der Manager hat dann gemeint, oh, Simply Red, das fügen wir zusammen und dann ist bei dem Namen geblieben.
Ja? Der Erfolg gibt ihnen ja recht und hatten dann auch die erste Single mit Money's Too Tight to Mention im Juni 85. Cover von den Valentine Brothers, sofort ein Top-20-Hit in den UK, dazu noch eine Nummer 1. Holding Back the Years in den USA. Und es ging dann eigentlich mit den folgenden Alben auch dann richtig weiter. Ne?
Muss man schon sagen, ja, mit A New Flame, das kam dann 89 raus, vor allem Stars 91. Das war zum Beispiel das meistverkaufte Album in UK, also vor Michael Jackson Dangerous damals noch.
Ja, ja, dann gab es eine kurze Pause, ne? Haben dann 95 mit Live auch ihre erste Nummer 1 mit Fairground gehabt. Und ich finde, diese Nummer für mich hat das so einmal Urlaubserinnerungen, das war so richtig toll. Und es hat ja auch ein Sample drin, ne? Das, glaube ich, auch nicht alle kennen.
Ja, das war von The Good Man. Ja. Und das ist tatsächlich gut eingeflochten dort dann auch einfach.
Ja. 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 Er hat dann auch die EM-Hymne gemacht mit We Are In This Together und das, ich glaube, das war so seine Krönung, ne, als Man United.
United.
Hey, genau. Jetzt bin ich aber bei jetzt Simply Red, Simply Blue geworden. Man United natürlich im Old Trafford hat er nämlich dann ein riesengroßes Konzert entsprechend gegeben und ich habe ihn mal im Dezember 95 in München gesehen und ja, macht schon Spaß bei ihm,
ja,
auf den Konzerten zu sein.
Und wir haben ja tatsächlich Gelegenheit, ihn theoretisch wiederzusehen. Es geht diesen Herbst noch auf Tournee.
Stimmt.
Genau.
Also von daher habt ihr auch die Möglichkeit, neben der Münchner Freiheit auch Simply Red zu sehen. Eine schöne Kombination. 96 kam ein Greatest Hits Album raus mit zwei Besonderheiten. Einmal ein Cover, ne, mit Angel von Aretha Franklin zusammen mit den Fugees. Und das Besondere war ein
Ja.
Mensch, den man in Deutschland durchaus kennt.
Genau, den Mustafa, genannt Moose T aus Hannover. Ein bekannter DJ, Hausproduzent. Und der hat tatsächlich einen wunderbaren Remix angefertigt. Das war überhaupt der allererste Remix von einem Simply Red Song. Also zumindest offiziell. Irgendwelche Bootleg-Mixes oder so haben sich
andere DJs. Wir wollen offiziell bleiben, ne?
Ja, ja, genau, genau.
Dann ging es weiter. 98 kam noch ein Album raus, noch 99. Und 2003 hat er dann was Eigenes gemacht.
Ja, genau. Also wirklich auch ein ganz eigenes Label. SimplyRed.com nannte sich das dann. Und da ist das Album Home eben rausgekommen.
Das auch nochmal sehr erfolgreich war.
Ja.
Dann gab es eigentlich so das Gerücht, dass er 2007 mit Stay, mit dem Album, dann eigentlich Simply Red auflösen wollte. Aber irgendwie gab es dann noch eine Farewell, The Final Show Tour 2010. Und dann gab es nochmal 2015 das nächste Album, die nächste Tour.
Genau. Und aktuelles Album ist Time aus dem Jahr 2023. Also es ist Simply Red hört noch nicht auf.
Nee, Simply Not Finished. Also von daher gibt es ihn weiterhin, Gott sei Dank, den guten Mann mit den roten Haaren. Ich hätte gesagt...
Mach mal weiter, oder?
Du machst weiter, bitte.
Oh, schön.
Kann man, da wippt man mit, ne?
Mhm.
Ich glaube, das ist auch eine ganz ikonische Bassline.
When the night,
oh, Alex, spielt die,
ja, die Melodie, ein bisschen den Gesang Vocals wollte ich noch reinfügen.
Ja, du wolltest nicht nur meine Stimme hören.
Ja, Benny Kings Stimme ist doch auch schön.
Und ja, ist definitiv schöner als meine, also gar keine Frage. Du hast, die Credits gehen an ihn.
Stand By Me haben wir da jetzt gehört, genau. Also ein richtig alter Song, der auf dem Tape gelandet ist, weil er einfach nochmal re-released wurde. Also ursprünglich ist er aus dem Jahr 1961 ja schon. Und das Re-Release ist Ende 86 rausgekommen, aus zwei Gründen. Einerseits war es für Levi's Jeans tatsächlich ein Werbejingle, wo der Song vorkam, aber auch für einen ganz wichtigen Film, der lustigerweise genau diesen Titel getragen hat.
Warum?
Stand By Me.
Ja. Also von daher hat er zweimal die Charts abräumen können und das hat er auch definitiv. Und ich finde, vielleicht magst du noch ein bisschen die Entstehungsgeschichte erzählen, weil es war eigentlich eher so, ich will nicht sagen happened by accident, aber eigentlich zufällig fast.
Also wirklich, Benny King war einfach bei einer Studio-Session für das Stan Applebaum Orchestra in New York und sie haben erstmal drei andere Songs aufgenommen und die haben das Studio aber für ein paar Stunden gemietet und dann war noch eine gute halbe Stunde Zeit übrig und dann hieß es, ja komm, das sollte man doch auch ausnutzen, lass uns da was machen. Also die Producer Jerry Leiber und Mike Stoller, die haben einfach nachgefragt, hast du vielleicht noch irgendwas, was wir jetzt noch schnell aufnehmen könnten? Ja, ist ihm dann eingefallen, ja, ich habe doch mit meiner alten Band The Drifters, da habe ich doch noch ein cooles Stück, das haben wir auf Basis von zwei alten Gospel-Songs eben so zusammengestrickt. Und dann haben sie da wirklich ein bisschen neue Bassläufe und das Ganze einfach nochmal so auf die Höhe der Zeit gebracht. Und
die damalige Zeit.
Ja, genau, muss man natürlich sagen, natürlich die damalige Zeit. Und dann war dieser tolle Song fertig. Ja,
ja, was man mit so einer halben Stunde Restzeit auch alles für große Hits machen kann, großartig. Wobei man hat am Anfang auch nicht so ganz dran geglaubt, dass es jetzt diesen Erfolg ist. Es kam auch erstmal auf B-Seite und dann haben sie festgestellt, oh, im Airplay funktioniert eigentlich die Nummer besser. Also drehen wir doch mal bei den nächsten Pressungen das von B auf A um. Und hat auch noch dazu geführt, es gab auch zahlreiche Coverversionen.
Ja, dem, genau. Ne? Also direkt nach der Veröffentlichung, ein Jahr später, Adriano Celentano hat dann eine italienische Version gemacht, Pregherò. Und dann viele, viele andere auch noch. Also John Lennon vor allem 1975 war dann noch recht groß. Und auch jetzt in der neueren Zeit, also Lemon Eyes 2006 und Gino Smith 2016 haben damit durchaus auch nochmal Erfolg gehabt.
Ja. Weil du ja gesagt hast, der Song kam auch aus einem Film, der genauso hieß. Also er hatte in Deutschland zumindest noch einen Zusatztitel. Aber das hat ja auch für dich was Besonderes, weil derjenige, der den Film sozusagen verursacht hat, hätte ich jetzt beinahe gesagt, da bist du ja großer Fan von, ne?
Ja, absolut. Das ist Stephen King, der berühmte Horrorautor aus den USA, aus Maine kommend. Und das war gar kein kompletter Roman, auf dem Stand By Me basiert hat, sondern wirklich nur in Anführungsstrichen eine Novelle, Die Leiche hieß es. Und ich war damals, ich habe die Stephen King Romane gefressen oder auch von seinem alter Ego Richard Bachman, so nannte er sich als zweiten Autorennamen auch noch. Also ich habe praktisch kein Buch ausgelassen. Damals fand ich, also zu der Zeit besonders geil, Es, was ja dann auch verfilmt wurde. Und 87 ist auch Sie rausgekommen, als Film Misery dann genannt. Und du hast schon auch mal ab und zu Stephen King Bücher gelesen, oder?
Ich gebe gar nicht zu, weniger gelesen, sondern ich habe mir es bequem gemacht und habe mich im Kino einfach in den Stuhl gesetzt und habe mir dann zum Beispiel Friedhof der Kuscheltiere angeschaut. War für mich, gebe ich zu, ich meine, das war schon 89, also ich war jetzt nicht mehr irgendwie total klein, der Film hat mich schon ein bisschen verstört, gebe ich ganz ehrlich zu.
Ja, ja.
Also der ist, also ich finde ihn super.
Ja.
Aber ja, also generell, also wie gesagt, ich bin, gebe ich zu, ein bisschen mehr dann die Verfilmungs, ich kann da mehr dazu was sagen, aber ist großartig und Stephen King, klar, ist ein richtig großer Schriftsteller, ne? Also von daher kann ich super nachvollziehen, dass du da großer Fan bist.
Und was ich aber auch erst später festgestellt habe, er war nicht nur schriftstellerisch unterwegs, sondern hat auch tatsächlich Musik gemacht und die haben extra so eine Art Schriftstellerband gegründet gehabt, also das fand ich sehr nett. Und die nannten sich Rock Bottom Remainders. Und da waren auch andere Berühmtheiten mit drin in der Band. Zum Beispiel der Matt Groening von den Simpsons, sehr bekannt. Oder Amy Tan, die hat den Roman Töchter des Himmels geschrieben. Also auch ein ganz tolles Buch. Sie wurden zwar so ein bisschen belächelt oder haben auch selber über sich gesagt, ja, wir sind jetzt nicht die größten Musiker, wir sind jetzt musikalisch vielleicht nicht sonderlich begabt, aber dafür extrem laut.
Also ich sag mal so, man muss sich ja, glaube ich, jetzt speziell, also bei allen behaupte ich mal, die du jetzt gerade genannt hast, sitzt keiner mit einem Plastikbecher vor irgendeinem Kaufhaus und muss um ein paar Pennies oder ein paar Cent betteln. Also von daher ist oder super, aber es ist eine lustige Geschichte, wenn man denkt, dass irgendwie hier gerade Matt Groening und er zusammen in der Band waren. Wäre bestimmt ganz, ganz spannend gewesen. Sag mal, weil wir vorhin oder du es gerade gesagt hast, dass der gute Ben E. King ja auch bei den Drifters war. Vielleicht sollten wir da auch nochmal ganz kurz ein bisschen auf ihn und seine Vorgeschichte eingehen.
Ja, genau. Also er ist ab 58 war er bei den Drifters und war dort der Frontmann, der Sänger. Songs, die man vielleicht noch kennt, sind There Goes My Baby oder Save the Last Dance for Me. Damit waren sie wirklich weit oben in den Charts. Aber schon 1960 hat Ben E. King dann irgendwie gesagt, ja, er fühlt sich eher so als Solo-Artist und hat es deutlich verfolgt, dieses Ziel.
Ja, hatte er dann noch bis Ende der 60er eigentlich noch ein paar Hits gehabt und ist dann 75 mit Supernatural Thing sozusagen nochmal zurückgekommen und hat dann eben 86, 87 bedingt durch den Film und durch den Werbespot dann sozusagen das zweite Comeback gefeiert und privat war er eigentlich auch sehr, sehr solide. Ne?
Ja. Der war wirklich 51 Jahre lang bis zu seinem Tod im Jahr 2015 mit seiner Frau Betty verheiratet und die beiden hatten 3 Kinder.
Ja, ja. Das ist noch schön goldene, also auch familiär sozusagen Gold gefeiert.
Ja, kann man so sagen.
Sehr gut. Die Kassette macht weiter mit, das finde ich super. Hoffentlich auch bei der nächsten Nummer.
Ja. Oh.
Es ist nicht Bon Jovi.
Das ist wirklich, es erinnert wirklich. Du hast schon recht.
Aber es ist auch eine gute Nummer.
Ja. Na gut.
Ich glaube, jetzt wäre es gerade gekommen, aber macht nichts. I come undone sozusagen.
Ja, der Song war jetzt undone. Ich habe ihn ein bisschen abgewürgt. Aber ihr wisst ja, ich muss ja immer an die
Wir haben ja keine Zeit. Wir haben wenig Zeit, richtig. Also von daher, wer war es denn?
Ja, die Jennifer Rush war das. Eben mit, wie gesagt, I come undone. In den Charts ganz gut platziert. In Deutschland Platz 11, in der Schweiz Platz 9. Also es war eher eine europäische Geschichte, in Polen Platz 2 und in Finnland Nummer 11 auch nochmal, das hast du noch recherchiert. In den USA hat es nicht funktioniert.
Ja, das Song war jetzt, also wie gesagt, es ist nicht Bon Jovi Runaway, aber es ist trotzdem ein Coversong. Das Original kam 83 raus von Ellen Shipley, die auch Songwriterin für Anita Baker, Kim Wilde und Belinda Carlisle war. Interessant ist vielleicht, weil der Release von, weil wir jetzt gerade eben Bon Jovi zitiert haben, Runaway kam im Radio eigentlich so im Sommer 83 raus und in die wurde dann 84 veröffentlicht und kam dann 84 in die Charts. Also keine Ahnung, wer da wen vielleicht wie inspiriert haben könnte. Ich finde es einfach gut und von daher, lass doch mal vielleicht über das Album von der Jennifer
sprechen. Sehr gerne. Das hieß Heart Over Mind, ist eigentlich parallel auch im Februar 87 rausgekommen, hat in Deutschland wahnsinnig gut funktioniert, war auf Platz 1 9 Wochen lang. Die Nummer 1 gab es auch in der Schweiz, aber wiederum in den USA nur Platz 118. Und man muss ja dazu sagen, dass Jennifer Rush ursprünglich aus den USA eben auch...
sie ist in New York geboren.
Genau,
genau. Aber lassen wir mal, weil das Album hat noch ein, zwei, ich sage jetzt mal, Besonderheiten zu nennen. Also in Deutschland Doppelplatin mit über 1 Million verkauften Einheiten und war in Deutschland auf Platz 2 der meistverkauften Alben des Jahres für das Jahr und hat noch mit Elton John ein Duett zu bieten gehabt. Und auch bei den Produzenten waren da durchaus
bekannte Menschen dabei,
Namen dabei, die man kennt. Ja,
der gute unser Harold, der Harold Faltermeier war mit dabei und der Michael Bolton bei der Albumproduktion mitgeholfen.
Und es gab eine Tour, die mit über 200.000 Besucher allein in Deutschland durchaus auch als sehr erfolgreich bezeichnet werden kann.
Ja.
Aber lass uns mal auflösen, die Jennifer heißt eigentlich auch gar nicht genau. Jennifer, ne?
Ja. Nämlich, da passt es dann ganz gut, dass sie in Deutschland so einen Erfolg hatte. Heidi Stern. Ich spreche den Nachnamen jetzt bewusst.
Ich wollte gerade sagen, warum du sagst nicht Stern?
Heidi Stern.
Heidi.
Also, und sie kam aus einer richtig musikalischen Familie. Also der Vater war Tenor, die Mutter Pianistin. Auch ihr Bruder, der Bobby Stern.
Wir sind bei Stern.
Saxophonist, durchaus erfolgreich gewesen. Und einen anderen Bezug gab es natürlich zu Deutschland auch. Die Familie lebte in den 70ern, die meiste Zeit in Deutschland. Die Jennifer war in der Grundschule ein Jahr in Flensburg, dann ist sie auf die Waldorfschule nach Rendsburg gegangen. Amerikanische Schule in Wiesbaden hat sie besucht. Und bevor sie dann erstmal wieder in die USA zurückgegangen ist, ja.
Aber sie kam dann wieder, nicht Anfang der 20er, sondern Anfang ihrer 20er. Sie kam dann wieder zurück nach Deutschland und zwar nach München. Und hat dann ja entsprechend hier ihre Musikkarriere gestartet, eben mit 79, das erste Album, das dann eben Heidi hieß. Das war dann noch nicht ganz so erfolgreich und sie hat dann sich entschieden, machen wir mal von Heidi, vielleicht ist die Assoziation zu den Bergen dann doch zu groß, wir nennen uns mal um in Jennifer Rush und das hat dann auch entsprechend 84 zum Erfolg geführt.
Ja, genau. Also schon mit der ersten Single unter dem neuen Namen 25 Lovers, immerhin Platz 25. Da waren dann die Producer, die waren tatsächlich eben in München auch gesessen, der Gunther Mende und Candy DeRouge, die haben einfach einen guten Riecher gehabt, wie sie so ein bisschen auf eine andere Schiene musikalisch bringen konnten.
Ja.
Haben dann auch zwei Alben mit ihr gemacht, die gut funktioniert haben. Ja.
Ihr Durchbruch war ja dann eigentlich auch schon 84 mit The Power of Love, die vor allem auch in UK sehr gut funktioniert hat. Das war die meistverkaufteste Single dort und vor allem sogar auf Platz 9 der besten Singles des Jahrzehnts. Also durchaus größer. Und du hast es ja gerade gesagt, es kam 84 ein Album raus, Jennifer Rush, mit wo auch zum Beispiel Ring of Ice war. Und dann ging es 85 mit Move In weiter, wo noch Destiny dabei war. Aber das Problem war eben, USA hat einfach nicht so funktioniert und deshalb hat sie nochmal die Koffer gepackt. Ne?
Genau, ja, ist dann 1986 nach New York City zurück, hat dort wirklich erfolgreiche Songwriter engagiert und Richie Sambora von Bon Jovi war mit dabei für die Gitarrenparts.
Ja, und eben und, ne, Faltermeier
und Bolton. Genau.
Und sie hat es geschafft von nicht in die Charts auf Platz 118 zu kommen.
Ja,
also so gesehen, alles funktioniert, ne? Ja. Alles bestens. Ja.
Ich würde sagen, wir werden Jennifer Rush wahrscheinlich nochmal begegnen. Da können wir dann so die weitere Karriere dann beleuchten, oder?
Das heißt, du möchtest weitermachen?
Ja, es wäre so, ich habe auf die Uhr geblickt. Entschuldigung.
Ich schau schon wieder auf die Uhr hier, Paulchen Panther.
Ja.
Wenn ich jetzt sage, you sexy thing, nimmst du das jetzt irgendwie als Anspielung?
Das ist ja eine Long Version.
Das weiß ich gar nicht, ob das eine Long Version ist.
War das Intro im Original so lang? Ja, ich überlege gerade, ja. Wie auch immer. Ja, es ist doch.
Es gab ja den Remix. Aber bevor wir jetzt wieder von hinten nach vorne anfangen. Also, Hot Chocolate, You Sexy Thing. Kam eigentlich 75 raus, war da schon in den Charts. Und kam dann, und das denke ich mal, dürfte die Version gewesen sein, der Remix von Ben Liebrand.
Liebrand, ja.
Mhm. Und der war in Deutschland auf Platz 5, in Österreich auf 4, Schweiz 10, UK 10. Im Januar, Februar ging es dann irgendwie so los, weil da wurde das veröffentlicht. Und auch da, wir hatten, glaube ich, das ja bei Stand By Me schon so.
Ja, stimmt.
Die B-Seiten, der B-Seiten-Effekt,
ja,
ne?
Es war geplant als B-Seite. Sie haben sich gedacht, ja, mehr gibt das Ding nicht her, so ungefähr, gell? Aber einfach nochmal überlegt, ja, komm, es ist irgendwie schon ein geiler Song, geiler Titel auch. Mach mal nochmal so ein bisschen eine anders arrangierte Aufnahme und packen es dann doch auf die A-Seite, und es wurde ein richtig großer Hit. Ist also tatsächlich fast auf die 1 gekommen.
Aber da gab es eine Band, UK, die was dagegen hatte.
Genau,
ne?
Nämlich Queen damals mit Bohemian Rhapsody. Also wirklich, da reden wir jetzt von der Originalversion dann, ja. Genau, da hat es, nicht ganz mit der Nummer 1 geklappt.
Genau.
Ja.
Aber alle guten Dinge sind 3. Es gab dann nochmal einen dritten Release, und zwar gab es 97 einen Film, The Full Monty. Da muss es irgendwie so eine ganz tolle Striptease-Szene gegeben haben. Ich kenne jetzt offen gesagt den Film jetzt nicht, also zumindest habe ich nicht mehr in Erinnerung.
Ich kann mich auch nicht mehr erinnern.
Aber das hat zumindest dafür, dass der Song auch nochmal in den Charts kam, und der wurde dann insgesamt auch nochmal für eine Doppel-Whopper, wir sagen die Kette jetzt nicht, verwendet. Und er hat es somit geschafft und ist auch das einzige Lied, das in den britischen Charts die Top 10 in den 70er, 80er und 90er Jahren erreicht hat. Also von daher, nochmal Chapeau, ein tolles Ding, und wer weiß, vielleicht kommt nochmal jemand drauf, um Sexy Sing zu benutzen.
Ja, der Song war vom zweiten Studioalbum von Hot Chocolate, nach der Band selber benannt. Aus dem Album gab es aber tatsächlich nur noch eine weitere Hitsingle, A Child's Prayer, in England immerhin Platz 7. Zum Re-Release gab es auch ein extra Album, The Very Best of Hot Chocolate. Das kam auch im Februar 87 raus. Das hat wiederum super funktioniert. In England Platz 1 und in Deutschland Platz 4.
Ja, da habe ich auch zugeschlagen. Also an Platz 4 bin ich mit beteiligt. Und es hat doch einfach einen guten Grund. Ich meine, gut, der Name sagt es ja schon, The Very Best of. Es sind einfach alle Hits drauf. Ne?
Ja,
also
ja,
von
ja.
daher kann man da nichts falsch machen. Und zeigt auch nochmal, wenn man jetzt nochmal auf die Band blickt, die sich 68 in London gegründet hat und das Phänomen geschafft haben, dass sie in der Zeit von 1970 bis 84 eigentlich jedes Jahr mindestens ein Hit in den englischen Charts drin hatten.
Ja.
Und das ist da alles drauf. Ne? Also wenn man jetzt ja, ich weiß nicht, kennt eigentlich jeder, ne? Everyone's a winner, so you win again, no doubt about it, started with a kiss. Oder eben ihr erster Hit, ne? Den hatten wir auch schon mal zitiert mit
Emma.
Mit Sisters of Mercy hatten wir da mal
drüber
gesprochen.
Stimmt, Wahnsinn. Ja, man muss schon wirklich sagen, die haben für den Disco-Sound wirklich viel beigetragen, und trotzdem waren sie vielleicht nicht in der allerobersten Riege, was das jetzt angeht. Also da hat man dann auch einfach mehr vielleicht so von Boney M gesprochen oder auch von ABBA.
Ja, ja, sie haben irgendwie nie so den Status erreicht, den die Bands in Deutschland erreicht haben. Und das ist eigentlich in der Tat, schlägt sie unter Wert. Es ging dann 85 so weiter, dass der gute Errol Brown, über den wir ja auch schon in Folge 23 Teil 2 zu Personal Touch gesprochen haben, dann ausgestiegen ist. Also wer noch mal ein bisschen mehr über Errol Brown erfahren möchte, dem empfehlen wir entsprechend, diese Folge nochmal sich anzuhören. Aber die Band hat trotzdem dann zwar ein bisschen später erst, aber weitergemacht.
Ja, genau. Also die haben 1993, Entschuldigung.
Sind in der Zeit zurückgereist.
Ich bin wieder zurückgereist, genau. Nochmal ein schönes Studioalbum Strictly Dance herausgebracht. Das ist aber tatsächlich nicht mehr groß in den Charts aufgetaucht. Und haben dann mit verschiedenen Besetzungen schon noch Touren gemacht, bis in die 10er Jahre hinein. Aber so der ganz große Erfolg ist letztlich jetzt dann doch ausgeblieben.
Naja, also ich würde mal sagen, die Hits, die sie in den 70er und 80er Jahren hatten, die nehme ich auch und bin glücklich, glaube ich.
Genau, genau.
Lass mal schauen, ob du uns alle glücklich machst mit der nächsten Nummer.
Oh ja. We sit and watch umbrellas fly.
I'm trying to keep my lips. Die Stimme sollte man, glaube ich, relativ gut erkennen.
Ich glaube auch. Es ist wieder mal, aha, den sind wir schon ganz schön oft begegnet. Diesmal mit Manhattan Skyline.
Ja, in der Tat haben wir die jetzt schon ein paar Mal gehabt. Deshalb hätte ich auch gesagt, lass uns mal kurz noch ein bisschen über den Song sprechen, weil so sanft, wie wir ihn jetzt am Anfang gehört haben.
So bleibt er nicht.
Ist er nicht, ne?
Genau. Also das ist ungewöhnlich ein ganz, ganz ruhiges Intro. Aber hinten raus gibt es dann wirklich so richtige, so einen rockigen Refrain. Gitarren sind saumäßig zu hören. Also es ist wirklich so ein schöner, kontrastreicher Song irgendwie, finde ich. Ein bisschen ungewöhnlich, gell?
Ja. Inhaltlich geht es ja so ein bisschen auch um den Abschied und so ein bisschen den Schmerz beim Verlassen einer geliebten Person, in dem Fall in Manhattan. Na, hätte jetzt auch irgendwas in Norwegen nehmen können, Oslo, aber Oslo Skyline.
Na,
wobei, ich weiß nicht.
Gibt vielleicht nicht so viel her.
Na,
oder
das
damals
jetzt,
zumindest nicht.
Weiß ich nicht. Also ist jetzt auch gemein von uns hier. Aber was noch schon spannend ist, generell aha, ist sie durch ihre Videos auch immer sehr im Fokus gewesen. Und das haben sie da eigentlich auch wieder sehr schön umgesetzt.
Ja, das war wieder ziemlich tricky. Und das spielt so ein bisschen mit verschiedenen Zeitungsausschnitten, mit so animierten Effekten. Man fühlt sich so ein bisschen erinnert an Malen nach Zahlen, wo man so die einzelnen Zahlen
hat. Und dann muss man die mit einem Strich verbinden.
Genau, oder so auch ein bisschen ein Kreuzworträtsel. Also ein schönes, gut gemachtes Video einfach wieder. Ja,
ja, also das haben sie wirklich gut drauf gehabt. Und wir hatten über das Album Scoundrel Days, die Schurkentage, ja auch schon gesprochen. Das heißt, wir hatten nämlich jetzt, müssen wir mal nachschauen, Cry Wolf in Folge 28. Also deshalb hätte ich gesagt, wir haben jetzt mit Manhattan Skyline die nächste Nummer und jetzt fehlt eigentlich nur noch I've Been Losing You. Deshalb würde ich empfehlen, hört mal rein, Folge 28 und wer noch ein bisschen was zu Living Daylights hören möchte, das war nämlich eigentlich auch nochmal ein Grund, warum man da eigentlich in das reinhören sollte, weil der Song hat nämlich eine andere Single sozusagen gekillt, aber jetzt hört einfach rein, bevor das jetzt zu konfus wird von mir.
Mach mal weiter, oder?
Ja. Gerne. Schlechtes Wetter.
Mhm. Oh, schön.
Ich stelle mir jetzt draußen vor, allerdings mit Gummistiefeln bei dem Wetter, dass ich mir die wilde Tierwelt.
Watching the Wildlife. Frankie Goes to Hollywood hat man jetzt hier. Ja. Auch die, wir haben jetzt ein paar Bands, die ein bisschen öfter schon bei uns zugegen waren.
Ja, ja, aber das ist ja nicht schlimm, weil über den Song haben wir ja noch nichts gesagt. Und dieser Song, auch da war ich wohl relativ zeitgemäß, weil der kam erst Ende Februar 87 raus. Und war aber leider Gottes die siebte und zugleich letzte Single der Band, denn sie haben sich dann aufgelöst irgendwie danach. Aber bevor wir jetzt über die traurige Situation sprechen, dass sie sich aufgelöst haben, sollten wir vielleicht nochmal über die Mixe sprechen, die es dazu gab, weil das war, glaube ich, das Besondere an diesem Song.
Ja, genau. Also die Frankie Goes to Hollywood haben sich gesagt, okay, wir lassen mal ganz viele verschiedene Mixe anfertigen dafür und die sind fast ein bisschen mehr in Erinnerung geblieben.
Also vor allem die Namen finde ich sehr spannend.
Die Namen, ja, ganz, ganz gut. Also es war ein bisschen experimentell teilweise auch und ein Remix wurde tatsächlich auf Deutsch benannt, Die letzten Tage der Menschheit. Und das ist aber komisch. Ich habe hatten mir extra nochmal angehört, ein wahnsinnig langes, episches Intro und der eigentliche Song, der kommt erst nach mehreren, vielen, vielen Minuten eigentlich. Also ein bisschen ungewöhnlich, sehr schwer, könnte man Never Ever im Radio spielen oder auch in den Clubs, hat man den Song eigentlich dann in der Version erst ab der Mitte spielen können, ja.
Aber es gab ja noch andere Mixe, die auch vom Titel ja, ich sag mal ja. So, bestimmte Dinge, also The Condom Mix beispielsweise.
Genau, also da hatten sie sich gedacht, also man muss dazu sagen, in den Remixen, da war gerne auch mal waren so Samples von so einer AIDS-Hotline und deswegen hat das Thema Condom da gut gepasst. Ja, absolut. Und sie wollten den Condom Mix tatsächlich nochmal extra separat auf Kassette veröffentlichen, mit einem Kondom in der Kassette. Aber die strengen britischen Charts Regeln, die hätten das wiederum nicht in die Zählung einlaufen lassen, sage ich mal, solche Spezialveröffentlichungen. Und dann haben sie gesagt, ja, dann verzicht mal lieber auf das Gimmick. Sie wollten dann lieber schon den Erfolg ein bisschen mit absahnen. Ja.
Der Song selber stammt aus dem zweiten Studioalbum Liverpool und hat, wie soll ich sagen, das Album selber ist ein bisschen rockiger im Vergleich zum ersten Album zu Welcome to the Pleasure Dome. Und da war natürlich auch wieder der gute Trevor Horn grundsätzlich mitbeteiligt. Und aus irgendwelchen Gründen sind sie so ein bisschen quer durch die Welt gereist, ja, um das aufzunehmen.
Ja, ja, genau. Also haben einen Teil der Songs in Ibiza aufgenommen, in Holland und in London. Also waren reisetüchtig, sagen wir mal so.
Ja, Problem war aber, dass irgendwie bei den Aufnahmen schon so ein bisschen Spannungen in der Band zu Frage kam, ja. Ne? Und das war dann auch so letztendlich mit der Grund, warum dann irgendwie da nicht mehr so viel weiterkam. Auf dem Album vielleicht noch so zu erzählen ist noch, dass da Rage Hard auf drauf sind und Warriors of the Wasteland. Aber wie gesagt, es kam dann so ein bisschen zum Bruch. Ne? Der gute Holly Johnson hat sich dann entsprechend getrennt und aber er selber war ja zumindest dieses Jahr nochmal aktiv.
War er tatsächlich nochmal auf Tournee, auch in Deutschland eben, einfach als Solosänger Holly Johnson. Ich habe Gutes gehört, also eine Freundin von mir war dort. Ja, also ich habe ihn leider verpasst.
Ja, ich auch, aber wir können, oder ihr könnt nochmal zumindest hier, es war ja auch so eine Trilogie, ne, die wir da hatten mit Relax, Two Tribes und Power of Love. Hört da gerne nochmal rein in Folge 7, 11 und 19, dann könnt ihr nochmal ein bisschen mehr zu Frankie Goes to Hollywood hören und auch wie der Name zustande kam.
Wir kommen zum letzten Song auf diesem Tape.
Ja, ja. Du hast gut aufs Tempo gedrückt, aber ich komme noch mit.
Die Stimme kennt man auch. Ja.
Und das, was er singt, stimmt auch, ne?
Ja.
Du bist auf der einen Seite, ich bin auf der anderen. Ja, stimmt. Du stehst da, ich stehe hier.
Genau.
I'm on the other. Erasure, It Doesn't Have to Be. Auch ein Song, der im Februar 87 rauskam. Zweite Single aus dem zweiten Album. Und inhaltlich, ja.
Ja, der Song thematisiert so ein bisschen das Überwinden von Konflikten, erlehnt Streit und Trennung und diese bösen Themen sozusagen ab und appelliert lieber an die Einheit und ans gegenseitige Verständnis. Also schon eine gute, ein bisschen politische, soziale Nummer.
Ja, es wird ja auch gesagt, dass es ein bisschen eine Anspielung auf die Apartheid, die damals sehr stark in Südafrika war. Entsprechend gibt es auch einen Mittelteil in dem Song auf Swahili, den ich mich nicht traue zu sprechen.
Nee, ich auch nicht, aber die Übersetzung könnte ich mal schnell vorlesen, wenn du willst.
Die traue ich mir auch zu, aber mach gerne du.
Schlaf zusammen mit mir in deinem Zuhause. Warum bleibst du nicht bei mir in deinem Zuhause?
Ja, ich glaube, wir hören uns aber trotzdem nochmal dann die Original-Version an oder hört sie in der Playlist einfach nochmal an. Was bei dem Song auch noch ganz spannend ist, es gibt eine B-Seite, was jetzt nicht so spannend ist, weil das gibt es eigentlich bei allen Songs, aber was da drauf ist,
ist verrückt.
Ein bisschen was Ungewöhnliches.
Also wirklich, die haben ein ganz klassisches Stück genommen von Edvard Grieg aus Peer Gynt, In the Hall of the Mountain King, und das ist die B-Seite geworden, also in ihrer Version halt praktisch.
Ja, also warum auch nicht? Das ist ja dann rechtlich frei, aber können ja dann, ich überlege gerade, können sie sich dann die Rechte, ist egal. Spannende B-Seite, hört euch einfach mal rein. Der Song selber, also beziehungsweise It Doesn't Have to Be, war aus dem Album The Circus. Das kam dann im März 87 raus, in den USA in der Tat erst ein bisschen später und hat gerade in UK richtig gut funktioniert. Ja. Ne? Hat Platin gemacht und das liegt auch daran, dass da auch ein Producer mit dabei war, der auch gute
Referenzen hatte. Auf jeden Fall. Der Spitzname, er nennt sich Flood, heißt eigentlich Mark Ellis. Der hat auch schon das Debütalbum produziert von Erasure und hat für viele andere Bands auch gearbeitet. Zum Beispiel für Depeche Mode, für U2, Nine Inch Nails oder 30 Seconds to Mars. Also auch die etwas späteren Bands, die eher dann in den 90ern gekommen sind, ja. Also großer Producer.
Ja, und sie haben auch bei dem Album insgesamt ein bisschen mehr Instrumentenvielfalt gehabt, ne? Also es waren noch Gitarren, Akkordeon, Trompete mit dabei. Also von daher, ja, einfach mal ein bisschen nicht weg vom Synthi-Sound, aber einfach nochmal ergänzt.
Und Erasure haben auch immer im Hinterkopf den Club sozusagen gehabt und haben extra dazu auch nochmal so ein Remix-Album herausgebracht. Das Originalalbum hieß ja The Circus nur und das Remix-Album The Two Ring Circus, also ein bisschen anderer Name. Da waren dann eben andere Versionen, noch tanzbarere drauf, aber auch ein paar Live-Tracks
da zusätzlich. Da bringst du mich gerade auf den Gedanken, weil das Album habe ich sogar als, allerdings CD, ich muss mich jetzt als CD-Besitzer auch outen.
Ja.
Ich hoffe, man verzeiht mir das. wir hatten eben zu The Circus auch grundsätzlich schon mal was gesagt, das war in Folge 9 und wir hatten auch zu Erasure in Folge 27 mit Ship of Fools gesprochen und deshalb hätte ich jetzt fast vorgeschlagen, dass wir gar nicht mehr jetzt so viel nochmal erzählen, wo wer wie herkommt und sonst was, weil das haben wir schon mal getan, sondern gucken auch im Anbetracht auf die Uhrzeit.
Ja, sehr gut.
Darauf, ja, ich passe mich gerne an und sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Ich denke schon, oder?
Ich hoffe, ihr freut euch auf Folge 30. Ihr hört auch gerne nochmal in die ganzen Tipps rein, die wir euch gegeben haben, wo ihr nochmal reinhören könnt.
Unbedingt.
Und sollt bitte.
Ja.
Folgt uns, liked uns, bleibt uns treu und habt einfach weiter einen guten Sommer, hoffe ich.
Ja, vielen Dank euch.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.